Fast, der Mensch, berichtet von seinem verschlungenen Pfad. Heute Szene 66. Hausbesitzer. Es geht um die Jahre 1978 bis 1999. Und wenn ich mir diese Jahreszahlen jetzt anschaue, wirkt das ganz schön lang. Mehr als zwei volle Jahrzehnte. Gefühlt ist es kürzer. Aber wenn ich jetzt so einige Elemente davon Revue passieren lasse, zeigt sich doch, dass es eine gar nicht mal so kurze Zeit war. Einige Elemente aus dieser Zeit will ich hier aufgreifen, eine kleine Auswahl nur. Ich wohne in diesem Haus ein halbes Jahrhundert lang. Und es gibt da ein Bild, da stehe ich Mitte der 50er Jahre mit meinem Vater vor diesem Haus. Sonntagvormittags war das. Da ging ich immer mit meinem Vater zum Frühshoppen, während die Frauen, meine Mutter und die liebe Großmutter, das Sonntagsessen vorbereiteten. Sonntagsmittag wurde bei uns so aufgetafelt wie an Weihnachten. Meist gab es Geflügel oder auch Wild, vom extra Wildgeschirr dann. Manchmal auch Braten, auf jeden Fall immer etwas Festliches, Kerzen, Damast, die Stecke, Textilservietten, Silberbesteck, erlesene Weine, Suppe, Beilagensalat, Dessert, gehörten wie selbstverständlich ebenso dazu wie der Bettler, der jeden Wein bestimmen konnte, aber nie zum Essen hereinkam, sondern auf der Treppe vor der Tür dinierte. Da saß der Mann in seinem schwarzen, etwas schäbigen Anzug, hatte den Zylinder abgenommen und dinierte selbstverständlich auch mit weißer Tischdecke, mehreren Gängen und Wein. Draußen auf der Treppe, reinkommen wollte er nicht. Verarmter Adel, munkelte man. Aber vor diesem Mittagessen war ich mit meinem Vater beim Frühschoppen. Und das Haus trug auch ein Schild neben der Tür. Franz Gutmann, Zahnarzt. Franz, mein Großvater, der damals bereits seit 4 Jahren tot war, von dem habe ich ja schon an anderer Stelle erzählt. Das Schild bezog sich jedoch jetzt auf dessen Sohn gleichen Namens, der ebenfalls im Haus praktizierte und auch Zahnarzt bzw. Dentist war. Die Hauseigentümerin war damals allerdings meine liebe Großmutter, Frieda Gutmann. Im Jahr 1966 überschrieb die liebe Großmutter das Haus auf meine Mutter, da sie selbst nicht das Geld hatte, die notwendige Instandhaltung zu finanzieren. Unter anderem muss die gesamte Heizungsanlage im Haus erneuert werden, mit allen Rohren und Heizkörpern, und auch die Fenster wurden erneuert. Ich kann mich mit Schrecken daran erinnern, keine Heizung, überall Löcher in den Decken für die Rohre und keine Fenster im ganzen Haus. Und das im Januar. Jeden Morgen musste ich als erstes das Eis im Aquarium aufhacken, damit die Fische wieder frische Luft bekamen und Futter man ihnen geben konnte. Aus Rationalisierungsgründen hatte meine Mutter nämlich beschlossen, dass unmittelbar nach Auszug meines Onkels, des Dentisten, der ist zum 01.01.67 ausgezogen, alles binnen 14 Tagen renoviert werden musste, damit bereits am 15. Januar neue Mieter einziehen konnten. Das war 1966. 1978 starb meine Mutter. Sie hinterließ 2 Häuser. Das im Auwanderweg, das früher der Großmutter gehörte, und jenes, welches sie selbst Anfang der 60er Jahre im Birkenweg gebaut hatte. Da die liebe Großmutter mit über 90 Jahren nicht aus ihrem Haus heraus wollte, wir sie jedoch bei uns behalten wollten, denn sie war nach dem Tod ihres einzigen Kindes ziemlich handlungsunfähig und völlig deprimiert, deswegen einigte ich mich mit meiner Schwester, dass sie das neue Haus im Birkenweg bekam, während wir mit Großmutter im alten Haus im Auwanderweg blieben. Ich war also im Jahr 1978 Hausbesitzer geworden. 2 Jahre später Im Oktober 1980 starb die liebe Großmutter. Da ich bereits seit 3 Jahren in Gelnhausen arbeitete, wollten wir so schnell wie möglich dorthin ziehen. Zu diesem Zeitpunkt wurde gerade die Autobahn A66 zwischen Frankfurt und Gelnhausen gebaut. Und dementsprechend schnell stiegen die Preise für Grundstück und Gebäude im Raum Gelnhausen. Jährlich um über 10%. Unmittelbar nach dem Tod meiner Großmutter bot ich daher das Haus, das mir ja schon seit 2 Jahren gehörte, zum Verkauf an. Nur 3 Tage nachdem ich es in der Zeitung inseriert hatte, kam mein Onkel, der Zahnarzt, um mir mitzuteilen, dass ich das Haus nicht verkaufen könne. Denn nach dem Tod meiner Großmutter müsste erst das Erbe verteilt werden und auch er selbst hätte Interesse, das Haus zu übernehmen. Aber Onkel Ben, sagte ich, das war sein Rufname, sein richtiger Name war Franz. Aber Onkel Ben, das Haus gehört mir doch schon seit 2 Jahren, ich hab's doch von meiner Mutter geerbt. Mein Onkel bestritt das und verwies aufs Erbrecht. Das Haus hätten schließlich Franz Senior, sein Vater, und Frieda gemeinsam gehört. Diese hätten eine Ehe auf Zugewinngemeinschaft geführt. Folglich würde sein Erbe an seine 4 Kinder, also ihn selbst, dann die Erben des inzwischen verstorbenen Bruders Karl und der Bruder Ludwig und meine Mutter fallen. Lediglich die Hälfte meiner Großmutter Frieda würde an mich und meine Schwester übergehen. Demnach würde mir die Hälfte der Hälfte, die meine Mutter von ihrer Großmutter und die Hälfte des Viertels, das meine Großmutter von ihrem Vater erben, würde gehören. Das wären dann also 5/16. Also, einen Augenblick mal, Onkel Ben. Ich habe das Haus vor 2 Jahren geerbt und ich bin der alleinige Eigentümer. Ich hole jetzt mal den Grundbuchauszug. Ich holte den Auszug und machte Ben auf dessen Wunsch eine Kopie auf dem Kopierer unseres Stivografievereins. Da stand es ganz eindeutig. 1953, nach Franz Tod, war Frieda als Alleinerbin eingetragen worden. 1966 hatte Frieda meiner Mutter Ruth, ihrem einzigen Kind, das Haus überschrieben. Und nach Ruths Tod hatte ich dieses Haus übernommen, während meine Schwester das Haus in Birkenfeld bekommen hatte. Ich war damit seit 2 Jahren ausweislich des Grundbuchs Eigentümer. Kurz darauf bekam ich ein Schreiben eines Anwalts, der mir mitteile, dass er die Erbengemeinschaft Franz Junior Gutmann, Ludwig Gutmann aus Colonia Tovar in Venezuela, Inge Müller, Wolfgang Gutmann aus Selva Negra, Venezuela und Klaus Gutmann anwaltlich vertrete. Der Erbschein im Jahre 1953 sei rechtsfehlerhaft erstellt worden und würde angefochten. Damit entbehrten alle späteren Übertragungen der rechtlichen Grundlage und seien nichtig. Die Sache sei auch keineswegs verjährt, denn eine solche Verjährung, man nennt sie im Juristendeutsch Buchersetzung, würde erst nach 30 Jahren greifen. Der Erbschein wäre im Jahr 1953 ausgestellt, nunmehr 1981 sei diese Frist noch nicht abgelaufen. Ich ging zu einem Anwalt für Erbrecht, der im Wesentlichen die rechtliche Richtigkeit der Argumentation der Gegenseite bestätigte. Ein Prozess sei zwar nicht völlig aussichtslos, aber wenig erfolgversprechend. Er riet mir, mich mit meiner Schwester dahingehend zu einigen, dass wir gemeinsam jeder die Hälfte eine noch zu verhandelnde Summe an die Gegenseite zahlen würden. Das tat ich. Jedoch lehnte meine Schwester das rundweg ab. Sie habe das Haus im Birkenweg geerbt. Das sei davon nicht betroffen. Ich versuchte ihr klarzumachen, dass unsere Erbteilung nicht gültig sein konnte, weil unser Vertrag auf dem Irrtum der Richtigkeit der Grundbucheintragung beruhte. Vergebens. Mein Anwalt machte mir daraufhin klar, unter diesen Umständen könnte ich die hälftige Zahlung des Ausgleichsbetrags an die Gegenseite, wenn es einen vollstreckbaren Titel gäbe, also ein vollstreckbares Urteil, in dem die Eintragung ins Grundbuch aufgehoben würde, von meiner Schwester verlangen. Ich weiß nicht, wie ich heute handeln würde. Damals fand ich das alles furchtbar ungerecht und war bereit, die juristische Auseinandersetzung zu führen. Entweder würde ich in dem Streit mit den Söhnen und Enkeln von Franz gewinnen, was wenig wahrscheinlich war, oder nach einem Verlust in der Auseinandersetzung würde ich dann gegen meine Schwester gewinnen. Das war rechtlich eindeutig völlig klar. Da keine gütliche Einigung zu erreichen war, konnte ich nur wählen zwischen völligem Verlust der 3/8 des Hauses oder der Tatsache, mir diesen Verlust mit meiner Schwester zu teilen. Da ich damals noch mehr rechthaberisch als großzügig war, begab ich mich in den Rechtsstreit, den ich hier nicht im Einzelnen erzählen will, daher nur die Ergebnisse. Erwartungsgemäß setzte sich die Gegenseite in der ersten Instanz vor dem Landgericht durch. Allerdings wurde die Berufung beim OLG, beim Oberlandgericht, zugelassen. Da meine Schwester sich immer noch weigerte, ihren Anteil zu zahlen, musste ich in Berufung gehen. Vor dem OLG wurde der Beschluss des Landgerichts bestätigt, eine Revision wurde ausgeschlossen. Nun konnte ich auf dem Klageweg die hälftige Zahlung von meiner Schwester durchsetzen. Das ganze Prozedere dauerte mehr als 5 Jahre. Inzwischen war die Autobahn nach Gelnhausen gebaut und die Immobilienpreise waren dort so gestiegen, dass ein Verkauf des Hauses im Aubanneweg und die Finanzierung eines kleineren, aber neueren Hauses im Raum Gelnhausen aus diesem Verkaufserlös nicht mehr möglich war. Vermutlich wäre es besser, weiser gewesen, den Prozess nicht zu führen, die Anwalts- und Gerichtskosten zu sparen, rasch an die Gegenseite zu zahlen und nach Gelnhausen zu ziehen. So aber war sowohl das Verhältnis zu meiner Schwester vergiftet, als auch zu der Verwandtschaft der Gutmänner. In den folgenden Jahren gab es einiges zu tun. Ganz viele Dinge hatten sich in einem halben Jahrhundert in diesem Haus angesammelt. Da gab es zum Beispiel einen Luftschutzkeller. Dieser Raum war gegen Einsturz durch eine innere Fachwerkkonstruktion aus Eisenbahnschwellen von der nahen Schwellenfabrik Rüttgerswerk AG in Großauheim gesichert. Dutzende Meter Schwellen mussten entsorgt werden und erst abgebaut werden. Auch der sogenannte Bunker, ein Bauwerk mit einer 40 cm dicken Stahlbetonschicht vor dem Luftschutzkeller, musste abgerissen werden. Das Nebengebäude, immerhin 400 Kubikmeter umbauter Raum, musste eine neue Seitenwand erhalten, weil es bis dahin die Mauer des Nachbargebäudes nutzte. Und das musste wegen Baufälligkeit eingerissen werden. 5.000 Mark. Die Heizungsanlage musste erneuert werden. 8.000 Mark. Auch die Fenster mussten durch zeitgemäße Thermoverglasung ersetzt werden. Immerhin 20 große Fenster. 33.000 D-Mark. Auch die Haustür wurde bei dieser Gelegenheit erneuert. Das Walmdach, einschließlich der Dachsparren, musste erneuert werden. 32.000 D-Mark. Eine Regenwassernutzungsanlage wurde eingebaut. Da das Mauerwerk von unten feucht war, musste eine Trockensanierung erfolgen. 15.000 D-Mark. Das Bad wurde ganz erneuert. Ebenfalls 15.000 D-Mark. Inklusive der Rechtskosten steckte ich in den 20 Jahren allein 170.000 D-Mark für größere Sanierungen des Hauses, das im Jahre 78 auf 240.000 D-Mark geschätzt worden war. Immerhin ergab eine Schätzung im Jahr 1999 einen Wert von 775.000 D-Mark. Nach dem Tod meiner Großmutter wurde die von dieser und meiner Mutter genutzte Etage vermietet. Im Jahr 1987 wurde in dieser Etage im Erdgeschoss eine Bürogemeinschaft verschiedener Bürgerinitiativen und Vereine aus dem links-grün-alternativen Spektrum eingerichtet, die sich nach einer Übergangszeit in Ökobüro Hanau umbenannte. Im ersten Obergeschoss wohnten Eleonore und ich, außerdem waren hier die Gemeinschaftsräume, der inzwischen fünfköpfigen Familie. Im zweiten Obergeschoss hatten die drei Kinder jeweils einen Raum. Im Jahr 1996 hatte Eleonore unsere Ehe durch die Trennung von Tisch und Bett faktisch beendet. Ich hoffte damals darauf, das sei nur vorübergehend. 2 Jahre später jedoch kaufte ich mir ein Buch über das Thema Ehescheidung. Ich wollte wissen, was die vollständige Gütertrennung, die wir im Jahr 1976 vereinbart hatten, als wir damals gemeinsam die Gungel und Co. KG mit Eleonore als Komplementär gründeten, was das im Scheidungsfall bedeuten würde. Leider fand ich darin keine Antwort. Einige Zeit später sprach mich Eleonore auf das Buch an und ich sagte ihr, warum ich das Buch gekauft hatte und dass ich die entscheidende Frage nicht beantwortet fand. Im folgenden Jahr 1999 sagte Eleonore mir plötzlich unter Tränen, dass sie, wenn ich mich scheiden ließe, gar nichts bekäme, nichts von meiner Pension und auch vom Haus nichts. Sie hätte mehr als 20 Jahre in diese Ehe investiert, ihnen stünde gar nicht zu, bloß wegen dieser dusseligen, vollständigen Gütertrennung. Niemals hätte ich das machen dürfen. Du hast beides, Haus und deine Pension, und ich habe gar nichts, überhaupt nichts. Ich war erstaunt. Weißt du das genau? Ja, das weiß ich ganz genau. Damals war ich so idiotisch, die Gütertrennung zu unterschreiben. So sagte sie es unter Tränen. Und plötzlich tat sie mir unendlich leid. Sie schien einfach Angst zu haben, dass sie mittellos dastünde, wenn ich mich scheiden ließe, was ich eigentlich gar nicht vorhatte. Hoffte ich doch immer noch, dass sie in die Ehe zurückkehrt. Nein, Ellie, das darf nicht sein. Also wenn das so ist... Naja, eine Pension kann man sicher nicht auf die jüngere Person übertragen, aber das Haus. Wenn du willst, überschreibe ich dir das Haus. Dann bist du abgesichert und brauchst dich nicht mehr vor einer Scheidung zu fürchten. Ich wollte ihr die Angst nehmen. Sie tat mir plötzlich so furchtbar leid. Ach, wann? Wann willst du mir das Haus überschreiben? Puh, wann? Also von mir aus morgen. Mach einfach einen Termin beim Notar. Eleonore machte einen Notartermin für die folgende Woche. Am nächsten Tag besprach ich die Angelegenheit in einem Restaurant nochmals in allen Einzelheiten mit ihr. Ich rechne ihr vor, dass sie, selbst wenn sie das Haus verkauft, mit Zins und Erlös noch mindestens bis zu ihrem 80. Lebensjahr genauso viel monatlich hätte, wie ich mit meiner Pension. Oder aber, wenn sie es behält und vermietet, sie hat noch ein lebenslanges Wohnrecht für ihre Wohnung im Haus ihrer verstorbenen Mutter und konnte es also vermieten. Auch dann käme sie damit hin, zumal sie gerade studierte und von einem gut bezahlten Job und einer daraus resultierten Rente rechnete. Ich will mich zwar keineswegs scheiden lassen, Ellie, sagte ich, aber ich will, dass du sorgenfrei sein kannst. Ja, in der folgenden Woche wurde das Haus ihr überschrieben. Mir waren zwar inzwischen Zweifel gekommen, ob das tatsächlich so sein könnte, wie sie das gesagt hatte. Aber ich hätte niemals geglaubt, nie auch nur daran gedacht, dass sie diese Aussage möglicherweise wieder besseres Wissen gemacht haben könnte. Ich überschrieb ihr das Haus, denn sie sollte sehen, ich wollte ihr zeigen, dass ich sie wirklich lieb habe und sie absichern will, auch auf die Gefahr hin, dass sie mich verlässt. Auf Anraten des Notars ließ ich mir noch ein Wohnrecht für die Mansardenwohnung eintragen, damit ich im Fall von Eleonores Tod nicht einfach von einem späteren Hauseigentümer auf die Straße gesetzt werden könnte. Mit Beginn des neuen Monats, am 1. Juli, jedoch geschah etwas, das ich nicht erwartet hatte. »Ey, Horst, ich bekomme von dir noch die Miete vom Ökobüro.« Ich wunderte mich. »Wieso solltest du jetzt die Miete vom Ökobüro bekommen?« »Na, deswegen haben wir es doch gemacht.« »Nein, Ellie, deswegen haben wir das nicht gemacht. Deswegen habe ich das Haus nicht überschrieben, sondern damit du im Fall einer Scheidung abgesichert bist.« »Aber das Haus gehört jetzt mir, also steht auch mir die Miete zu.« Ich war verwundert. »Ellie, weißt du, was das bedeutet?« »Das würde bedeuten, dass du zwar die Einnahmen bekommst, aber auch alle Aufwendungen tragen musst. Damit würdest du dich mit Sicherheit nicht besser stellen. Nein, nein, lass das mal meine Sorge sein. Und jetzt bitte die Miete. In meiner Eigenschaft als Geschäftsführer des Ökobüro Hanau zahlte ich ihr die 600 Mark bar aus. Das war im Juli. Im September bekam ich von Eleonore schriftlich eine Kündigung für die Räume des Ökobüro Hanau. Das, was ich in den letzten 13 Jahren aufgebaut hatte, was nach meinem Weggang von den Grünen und dem faktischen Ende meiner Ehe mein Lebensinhalt war, wurde zerstört. Das traf mich hart. Andererseits, wenn man etwas weggibt, muss man es auch loslassen. Es tat mir zwar in der Seele weh, aber wenn es Eleonoras Wunsch war, bitte, sie war jetzt die Hauseigentümerin. Damals wohnte ich mit meinem Sohn in der Mansardenwohnung unterm Dach. Jetzt musste ich alles vom Ökobüro, was den von mir verwalteten Vereinen, also im Verkehrsclub Mein Kinzig, dem Fahrgastbeirat der Energiewende und dem Netzwerk engagierter Buddhisten gehörte, in meine kleine Wohnung holen. Und was das Schlimmste war, ich musste meinen Sohn bitten, dort auszuziehen, weil einfach nicht genug Platz da war. Wir hatten bis dahin zusammen auf den 42 Quadratmeter der Mansarde gewohnt. Elli hatte die 84 Quadratmeter doppelt so große Wohnung im ersten Obergeschoss für sich allein. Ich musste meinen Sohn Sorelia bitten, zu seiner Mutter zu ziehen. Der weigerte sich jedoch, das zu tun, und verständigte sich mit seiner Mutter, die Hälfte der Wohnung, die sie noch in ihrem Elternhaus hatte, als Wohnbereich zu bekommen. So war ich zu Beginn des Jahres 2000 nicht mehr Hausbesitzer und hatte auch meinen Lebensmittelpunkt der 90er Jahre, das Ökobüro Hanau, verloren. Obwohl mir das alles sehr weh tat, dachte ich nicht an Scheidung und sagte es auch der Mutter meiner Kinder. Einerseits hatte ich immer noch eine ganz schwache Hoffnung, sie würde in die Ehe zurückkehren. Andererseits erwartete ich mein baldiges Ableben und wollte, dass sie durch die Witwenrente versorgt ist. Meine Mutter bekam auch Beamtenwitwe, daher wusste ich, dass man davon ganz gut leben kann. Die Scheidung habe ich erst sehr viel später, im Jahr 2010, angereicht. Als Eleonore mir damals am Telefon sagte, sie hätte auch noch Anspruch auf meine halbe Pension. Das war der Zeitpunkt, an dem ich mich wirklich betrogen und ausgenutzt fühlte. Der Punkt, an dem für mich wirklich die Grundlage meiner Ehe zerstört war. Es war das Ende einer 35 Jahre dauernden Verblendung.